Deutschlandfunk Interview.
Frau Stetter-Karp, wenn Sie vor Ihrem inneren Auge Revue passieren lassen, was alles über die katholische Kirche zu lesen und zu hören war in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren, welche Gefühle treiben Sie dann um als Mitglied der katholischen Kirche?
Ja, ein Gefühl der Spannung, auch des Zorns über Verharren in Strukturen, die mit Ursache für sexuelle Gewalt sind und die in den Strukturen meiner Kirche zu finden sind. Denn dass Gewalt mit Machtmissbrauch, mit Rollenbildern und mangelnder Partizipation zu tun hat, das ist seit der MHG-Studie eindeutig und wir können noch so viele Gutachten veröffentlichen. Es wird immer wieder dieselben Mustern zeigen.
MHG-Studie, das ist die Studie zum Ausmaß der sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche, die vorgelegt worden war. Frau Stetter-Karp, mehrere Reformgruppen, Betroffenenverbände und Laienverbände, die haben einen offenen Brief veröffentlicht jetzt dieser Tage. Sie sprechen von einem moralischen Bankrott. Die Kirche stehe vor einem Scherbenhaufen. Sehen Sie das auch so?
Also ich kann Bischof Betzing an der Stelle zitieren, der selbst von einer desaströsen Lage als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz spricht. Und wir Laien sehen das natürlich kein Gramm milder, sondern wir sehen, dass wir in einer ernsten Lage sind. Und deshalb kommt es jetzt eben darauf an, neue Wege zu spuren. Und dabei geht es nicht primär um die Glaubwürdigkeit oder die Glaubwürdigkeitskrise, sondern es geht vor allem darum, dass die Opfer sexueller Gewalt und der Betroffenen, dass ihre Perspektive eingenommen wird und dass sich solche Taten nicht wiederholen können.
Das hören wir natürlich auch schon seit einigen Monaten, einigen Jahren ja sogar, diese Forderungen. Und haben Sie den Eindruck, dass sich da was bewegt hat?
Ja, das habe ich schon, wiewohl ich natürlich auch keine Garantie habe für einen Erfolg. Der muss sich in den Beschlüssen zeigen, in den Abstimmungen. Aber Fakt ist, dass wir in den ersten Lesungen der Grundlagentexte bei der letzten Versammlung im September 2021 beispielsweise in der Frage der katholischen Sexualmoral im sogenannten Forum 4 hatten wir einen Beschluss in der ersten Lesung mit einer Zustimmung von 83%, also höher als die Zweidrittelmehrheit, die wir brauchen. Jetzt stehen Texte in zweiter Lesung an, maßgeblich der Orientierungstext als Grundtext für die weiteren Themen und dann auch weitere Handlungstexte, etwa die Frage Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die Frage des Arbeitsrechts, der Grundordnung in der katholischen Kirche und anderes mehr. Und ich bin noch zuversichtlich, dass wir diese Mehrheiten finden, eben auch mit der Mehrheit der deutschen Bischöfe, die ja alle per Amt Delegierte sind. Ich weiß sehr wohl, dass eine kleine Minderheit nicht mitgehen wird. Es kommt darauf an, dass wir jetzt die notwendigen Quoren schaffen.
Kommen wir gleich nochmal zu dem Blick nach vorn. Lassen Sie uns noch ein bisschen dabei bleiben bei dem Thema sexuelle Gewalt und dem Blick nach hinten. Vor zwei Wochen, da wurde ein Gutachten zum Umgang des Erzbistums München-Freising veröffentlicht, das für großen Wirbel natürlich gesorgt hat. Auch dem Kardinal Marx wurden da erheblich Verfehlungen attestiert. Marx hat dann in der vergangenen Woche reagiert und gesagt, er klebe nicht an seinem Amt, aber er hat sein Rücktrittsgesuch, das der Papst ja schon mal abgelehnt hatte, nicht erneuert. Was halten Sie davon?
Ja, ich muss sagen, wir haben auch eine Pressearbeit dazu gemacht. Für mich war es zu unkonkret in dem, was er angesagt hat, auch dass er sich noch mal ein Jahr Zeit nehmen lassen will, mit seinem Leitungsorgan hier wieder zu berichten. Wir haben nicht so viel Zeit. Es drängt hier tatsächlich Veränderungen belegen, zu zeigen.
Und kann man das machen mit jemandem, der so belastet ist?
Ja, ich bin unsicher. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mir gewünscht hätte, dass er die Frage nach der Verantwortung für sein Amt nicht in ein synodales Prinzip gibt. Das ist ein neues Moment, das uns doch staunen macht.
Sie meinen, er hätte von sich aus den Rücktritt nochmal anbieten sollen?
Ja, mindestens das nicht so nebelig offen lassen.
Das Gutachten aus München, das hat aber auch dem emeritierten Papst Benedikt, sogar Josef Ratzinger, eine Falschaussage nachgewiesen bei einer entscheidenden Sitzung, wo es eben um einen wichtigen Fall von sexualisierter Gewalt durch einen Priester ging. Da war er laut Protokoll sehr wohl anwesend. Franziskus hat dann seine Aussage daraufhin korrigieren müssen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, der fordert jetzt eine Entschuldigung von Ratzinger. Frage an Sie, würde Ratzinger der Kirche nicht einen letzten Dienst erweisen, wenn er endgültig abdanken würde?
Er würde ihr auf jeden Fall einen Dienst erweisen, wenn er nicht scheibchenweise mit Erklärungen kommt. Und ein Schuldeingeständnis ist auch von ihm, wie auch von allen Bischöfen, die Schuld erkennen können und denen Schuld nachgewiesen ist, zu erwarten.
Und haben Sie den Eindruck, dass das kommen könnte?
Lassen wir es offen und schauen wir.
Welche Folgen hätte es, wenn es nicht käme?
Ein enormer Schaden an Vertrauen. Viele wenden sich eh ab und ich meine, es ist eh eng genug. Es wäre bitterschade, wenn er nicht zu seiner Verantwortung steht.
Jetzt kommen wir mal zu dem synodalen Weg, den Sie ja gehen jetzt in diesen Monaten und in diesen Jahren. Heute die Beratungen dann in Frankfurt, wo es jetzt weitergeht. Kardinal Marx, den ich eben schon angesprochen habe, der hat jetzt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung das Pflichtzölibat für Priester in Frage gestellt. Bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet. Ist das ein richtiges Signal?
Es ist eine der Themen, es ist eins der Themen, die wir im synodalen Weg bearbeiten. Und tatsächlich gibt es doch viele, die fragen, muss es eine Pflicht sein oder finden wir nicht neue Wege, wenn Menschen sich frei entscheiden können? Und es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt sicher auch weiterhin einen Wert eines zölibatären Lebens, aber das mit dem Amt zwingend zu verbinden, daran gibt es bei vielen Delegierten Zweifel.
Glauben Sie denn, dass eine Aufhebung dieses Pflichtzölibats gegen Rom durchsetzbar wäre?
Da wir noch keine Gespräche jetzt unmittelbar als Präsidium mit Rom hatten, das wird kommen, die Verabredungen gibt es, will ich das nicht im Einzelnen einschätzen. Mir ist aber sehr wohl bewusst, dass diese Frage als auch die Frage des Priesteramtes der Frau große Hürden sind. Es gibt andere Themen, bei denen wir als Ortskirche handeln können. Ich habe vorher schon die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare angesprochen oder die Grundordnung. Hier sollten wir handeln.
Das sind natürlich dicke Bretter. Mal schauen, was bei rauskommt. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass da nicht viel bei rauskommt am Ende bei Ihrem synodalen Weg?
Es wäre notwendig, dass die große Zahl der Bischöfe, die mit uns diesen Weg bis jetzt gegangen sind, selbst ihrem Willen, ihrer Erklärung untreu würden. Ich mag mir das nicht mal vorstellen.
Das heißt, Sie sind optimistisch, dass es da tatsächlich dann zu entscheidenden Reformschritten kommt?
Ich bin optimistisch, dass wir in dieser Versammlung die notwendigen Grundlagen dafür schaffen, Stichwort Handlungstexte, dass die Bischöfe dann ins Handeln kommen können. Und zwar nicht in ein paar Jahren, dann hätten sie uns als Laien verloren an dieser Stelle, sondern jetzt.
Irme Stetter-Karp war das, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Heute beginnt der dritte synodale Weg, die Vollversammlung in Frankfurt am Main. Frau Stetter-Karp, ich danke Ihnen für das Gespräch.